أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Heute werde ich über die Expedition Banu Mustalik bzw. Ghazwa Muresri sprechen. Die Biografen haben unterschiedliche Meinungen über das Datum dieser Expedition. Nach der Meinung von Allama ibn Ishaq, Dabri und ibn Hisham fand diese Expedition Banu Mustalik im Monat Schaban im 6. Jahr nach der Hijra stand. Andere haben das 5. Jahr nach der Hijra angegeben. In Sahih Bukhari steht die Überlieferung von Musa ibn Uqba, dass die Expedition Banu Mustalik im 4. Jahr nach der Hijra stattfand. Jedoch hat Allama ibn Hajar al-Asqalani in seinem Kommentar zur Sahih Bukhari geschrieben, dass das ein Schreibfehler sei. Er habe das Jahr 5 nach der Hijra schreiben sollen, doch es wurde das 4. Jahr nach der Hijra geschrieben. Also Mirza Bashir Ahmed Sahib hat auch seine eigene Recherche betrieben zu dieser Expedition. Er sagt, dass die Expedition Banu Mustalik im Schaban im 5. Jahr nach der Hijra stattfand. Da diese militärische Expedition gegen einen Zweig des Khuzar-Stammes namens Banu Mustalik unternommen wurde, wird sie Ghazwa Banu Mustalik genannt. Dieser Stamm lebte bei einem Brunnen, den man Muresi nannte, weshalb der zweite Name dieser Expedition auch Ghazwa Muresi lautet. Muresi befand sich etwa 116 Meilen von Medina entfernt. Die Banu Mustalik waren Verbündete von den Quraysh. Sie hatten am Berg Habschi, der in der Nähe Mekkas lag, geschworen, dass sie unzertrennbar an der Seite der Quraysh stehen werden. Deshalb wurden ihre Mitglieder ahabisch bezeichnet. Und aufgrund dieses Vertrags waren der Stamm Banu Mustalik in der Schlacht von Uhud an der Seite der Ungläubigen der Quraysh beteiligt. Ein Auslöser dieses Feldzuges war, dass die Banu Mustalik in ihrer Islamfeindlichkeit sehr dreist wurden und sich immer weiter hineinstiegen. Sie hatten die vollste Unterstützung der Ungläubigen der Quraysh. Da sie in der Schlacht von Uhud am Kampf gegen die Muslime teilgenommen hatten, traten sie fortan öffentlich hervor, um die Muslime herauszufordern, und ihre Widerspenstigkeit nahm zu. Die zweite Tatsache war, dass die Karawanen für die Handelskarawanen, die Wege, unter der Leitung der Banu Mustalik waren. Und das führte dazu, dass sie große Schwierigkeiten hegten, dort durchzukommen. Der dritte Grund und der wichtigste dieser Schlacht oder Expedition lautete, dass Haris bin Abi Zarar, der Anführer der Banu Mustalik, sein Volk und die Bewohner Arabiens gegen den heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam für einen Krieg vorbereitete. Und etwa 96 Kilometer von Medina entfernt, damit begann, eine Armee zusammenzubauen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib hat in Sitrat al-Mubin darüber geschrieben. Er schreibt, die Gegner schafft der Quraysh nach von Tag zu Tag eine gefährliche Form an und durch ihre Konspirationen hatten sie bereits viele Stämme gegen den Islam und seine Gründer aufgehetzt. Doch nun entstand durch ihre Feindseligkeit eine neue Bedrohung, den die Stämme des Hijaz, die bis dahin gute Beziehungen zu den Muslimen unterhalten hatten, begannen, nun aufgrund der Hetze der Quraysh sich gegen sie zu stellen. In dieser Hinsicht übernahm die Banu Mustalik, ein Zweig des berühmten Khuzar-Stammes, die Führung und begann sich zu mobilisieren, um einen Angriff auf Medina zu starten. Ihr Anführer Haris bin Abi Dharar bereiste die anderen Stämme dieser Region und holte auch verschiedene andere Stämme an. Als der heilige Prophet Muhammad davon erfuhr, schickte er seinen Gefährten namens Buraida bin Husayb Aslami in Richtung der Banu Mustalik, um Informationen zu sammeln. Als also Buraida bei ihren Gewässern ankam, stellte er fest, dass tatsächlich ein betrügerisches Volk anwesend war, das nicht nur sich selbst versammelt hatte, sondern auch die umliegenden Bewohner. Die Bewohner fragten ihn: Wer bist du? Buraida antwortete ihnen: Ich bin einer unter euch. Ich kam hierher, als ich davon hörte, dass eure Armee versammelt wird. Auf diese Weise hat also Buraida mit Weisheit die Kriegsvorbereitungen dieser Leute gründlich untersuchen können und ging danach zurück zum heiligen Propheten und erzählte ihm von ihren Zuständen. Der heilige Prophet rief die Muslime zusammen und benachrichtigte sie über den Feind. Dann wurde die islamische Armee zügig aufgestellt. Über seinen Aufbruch zum Stamm Banu Mustalik wird geschildert, dass er nach einer Überlieferung Hazrat Zaid bin Harsa in Medina zu seinem Stellvertreter ernannte. Ibn Hisham hat den Namen von Hazrat Abu Zar Ghaffari angegeben. Ebenso wird der Name Numaila bin Abdullah auch genannt. Nichtsdestotrotz brach dies Heer auf. Das islamische Heer bestand aus 700 Kriegern. Der heilige Prophet brach am Montag, dem 2. Schaban, im 5. Jahr nach der Hijra von Medina auf an einem Montag. Mit dem islamischen Heer marschierte er los zu den Banu Mustalik. Also Musud bin Huneda war der Wegweiser in der Expedition Muressa. In dieser Reise hatten die Muslime insgesamt 30 Pferde, wovon 10 zu den Muhajirin gehörten und 2 dem heiligen Propheten zusammen gehörten, nämlich Lizaz und Zarib. Die Namen der Muhajirin, die Pferde besaßen, lauten Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar Farooq, Hazrat Usman Ghani, Hazrat Ali, Hazrat Zubair, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Talha bin Ubaidullah und Hazrat Miqdad bin Amr. Aus den Reitern der Anzar hatten 20 auch Pferde. Man findet die Namen von 15 wieder. Unter anderem Hazrat Saad bin Moaz, Hazrat Usaid bin Uzair, Hazrat Abu Abbas bin Jabbar, Hazrat Qatada bin Numan, Hazrat Oem bin Saida, Hazrat Numan bin Adi, Hazrat Saad bin Zaid Ashali, Hazrat Hashdis bin Hazma, Hazrat Moaz bin Jabal, Hazrat Abu Qatada, Hazrat Abu Ubay bin Kaab, Hazrat Hubab bin Munzir, Hazrat Ziyad bin Labid, Hazrat Farwa bin Rawar, Hazrat Muaz bin Rafi. Wie dem auch sei, die Details dazu werden wie folgt erläutert. Mit dem heiligen Propheten zusammen sind auch viele Heuchler aufgebrochen. Auf diese Art und Weise sind sie noch nie für eine Expedition aufgebrochen. Wieso sind sie aufgebrochen? Es heißt, dass sie nicht für den Dschihad motiviert waren, sondern nur an der Kriegsbeute interessiert waren. Wenn sie also gewinnen, dass sie dann etwas von der Kriegsbeute erhalten. Also Misa Bashir Metzab hat dies wie folgt erläutert. Als der heilige Prophet Sassam die Nachricht davon erhielt, schickte er vor sicherheitshalber einen Gefährten namens Buraida bin Husayb zum Stamm Banu Mustalik, um Informationen zu sammeln, und forderte ihn auf, schnell zurückzukehren und ihm ein Bild von der Realität der Lage zu geben. Also was wirklich dahinter steckt. Dazu sollte er Informationen sammeln. Als Bureda eintraf, stellte er fest, dass in der Tat eine sehr große Versammlung anwesend war und von Vorbereitung getroffen wurde, um Medina mit großer Vehemenz und Aufruhr anzugreifen. Er kehrte sofort zurück und teilte dem heiligen Propheten seine Kenntnisse mit. Gemäß seiner Gewohnheit forderte der heilige Prophet seine Gefährten auf, sich vorsorglich auf dem Weg zur Behausung der Banu Muslik zu machen. Bevor also sie zuerst angreifen, hat der Prophet zusammen angegriffen, dass sie zuerst aufbrechen sollten. Eine große Zahl von Gefährten bereitete sich auf den Aufbruch vor. Tatsächlich machte sich auch eine große Gruppe von Heuchlern auf den Weg, die bis dahin noch nie in einer solchen Zahl gekommen waren. Der heilige Prophet ließ Abu Zar Ghifari oder nach verschiedenen Überlieferungen hatte Zaid bin Harsa als Stellvertreter in Medina zurück und brach im Namen Allahs im islamischen Monat Schaban, dem 5. Jahr nach der Hijra, von Medina auf. Es gab nur 30 Pferde in der Armee, wenngleich Kamele in etwas größerer Zahl vorhanden waren. Die Muslime reisten abwechselnd auf diesen Pferden und Kamelen. Also Mirza Bashir Mezab schreibt dazu weiter: Während dieser Reise stießen die Muslime zufällig auf einen Spion der Ungläubigen, der gefangen genommen wurde und dem heiligen Propheten vorgeführt wurde. Nachdem sie ihn befragt hatten und der heilige Prophet sich vergewissert hatte, dass er tatsächlich ein Spion ist, versuchte der heilige Prophet ihn nach Informationen zu befragen, die für die Ungläubigen von Bedeutung waren, jedoch weigerte er sich, diese zu geben. Da er sich verdächtig verhielt, ließ ihn Hazrat Umar nach den zu der Zeit üblichen Kriegssätzen hinrichten, also nach dem Kriegsgesetz, das in der Ära im Gebrauch war. Daraufhin rückte die muslimische Armee weiter vor, als sie Banu Muslik von der bevorstehenden Ankunft der Muslime erfuhren und die Nachricht erhielten, dass ihr Spion getötet worden war, wurden sie ängstlich. Sie hatten eigentlich vorgehabt, Medina irgendwie unerwartet anzugreifen. Doch nun hatte sich das Blatt gewendet. Sie gerieten in großer Furcht und die anderen Stämme, die ihnen zu Hilfe gekommen waren, fürchteten sich so sehr vor der Macht Gottes, dass sie sofort von ihrer Seite wichen und in ihre Häuser zurückkehrten. Die Banu Muslik jedoch waren von der Feindschaft der Quraysh gegen die Muslime so tief berauscht, dass sie sich nicht vom Krieg zurückhielten und weiterhin entschlossen waren, die muslimische Armee mit aller Kraft zu bekämpfen. Als der heilige Prophet in Muraisi ankam, wurde für den heiligen Propheten ein Zelt aus Leder aufgestellt. Aus seinen heiligen Ehefrauen waren Hazrat Aisha Siddiqa Zetalanha mit ihm. Einige Historiker geben auch an dieser Stelle Hazrat Umm Salma an, dass sie auch mit Hazrat Aisha vor Ort war. Doch Allama ibn Hajar hat diese Überlieferung als schwach eingestuft, in denen Hazrat Umm Salma erwähnt wird. Nach ihm lauten die Worte von Aisha in Sahih Bukhari folgt: Fakharja Sahmi, das heißt, mein Los wurde gezogen. Daraus wird ersichtlich, dass aus den Ehefrauen des Heiligen Propheten zusammen alleine Aisha mit dem Heiligen Propheten zusammen gereist war. Was war die Parole der Muslime für diese Schlacht? Ibn Hisham schreibt, dass am Tage von Banu Muslik die Parole der Muslime lautete: Ya Mansuru, Amit, Amitta. Das bedeutet übersetzt: O unterstützte Person, schlage zu, schlage zu. Die Weisheit hinter dieser Parole war, dass man die Muslime und Ungläubige nicht verwechselt. Und die Muslime sich auch in der Nacht einander erkennen. Der heilige Prophet richtete die Reihen seiner Gefährten. Die Flagge der Muhajirin wurde Abu Bakr Siddiq übergeben. Eine weitere Überlieferung besagt, dass es Amar bin Yasir gegeben wurde und die Flagge der Ansar Sa'd bin Ubadah. Der heilige Prophet befahl Hazrat Hukam, dass es unter den Leuten verkünden soll vor den Feinden: O ihr Menschen, sprich, dass es niemanden außer Allah gibt, den ihr anbetet, und sichert damit eure Leben und euer Vermögen. Hazrat Umar tat es so. Doch die Götzendiener lehnten es ab. Eine Weile lang wurden Pfeile geschossen. Zuerst hat einer von den Ungläubigen den ersten Pfeil geschossen. Dann haben auch die Muslime einige Zeit lang Pfeile geschossen. Dann wies der Heilige Prophet seine Gefährten an, einen Angriff zu starten. So attackierten sie gemeinsam und keiner der Götzendiener konnte fliehen. 10 von ihnen wurden getötet und alle anderen wurden festgenommen. Der Heilige Prophet nahm ihre Männer, Frauen, Kinder und Tiere gefangen. Also dieser Bescheid mit Zab schreibt in der Erklärung hierzu, als der Heilige Prophet Muresi erreichte, wo sich die Banu Mustalik aufhielten, einem Ort zwischen Mekka und Medina, nahe der Küste, befahl der Heilige Prophet das Lager aufzuschlagen. Nach dem Aufstellen und der Verteilung der Flaggen und so weiter, wies der Heilige Prophet Umar an, vorzurücken und den Banu Mustalik zu verkünden, dass sie sich auch jetzt, wenn sie ihre Feindschaft gegen den Islam aufgeben und die Herrschaft des Heiligen Propheten zusammen akzeptieren, so würde ihnen Frieden gewährt werden. Es wurde also nicht verlangt, den Glauben zu wechseln, sondern nur die Herrschaft des Heiligen Propheten zu akzeptieren, wodurch dann ihnen Frieden gewährt wird. Dann würden die Muslime auch wieder zurückkehren. Jedoch weigerten sie sich vehement und bereiteten sich auf den Krieg vor. Es wird sogar berichtet, dass der erste Pfeil dieses Krieges von einem Mann ihres Stammes abgeschossen wurde, also der Banu Mustalik. Als der Heilige Prophet zusammen Zeuge ihrer Feindseligkeit wurde, befahl er auch, den Gefährten zu kämpfen. Eine Zeit lang lieferten sich beide Seiten einen Pfeilregen, woraufhin der Heilige Prophet den Gefährten befahl, einen plötzlichen Angriff zu starten. Der Heilige Prophet zusammen befiehlt ihnen, plötzlich einen Angriff zu starten. Aufgrund dieses plötzlichen Angriffs verloren die Ungläubigen Boden unter den Füßen. Die Muslime umzingelten sie so geschickt, dass sie ihr gesamter Stamm eingekesselt wurde und gezwungen war, ihre Waffen niederzulegen. Mit nur 10 Opfern unter den Ungläubigen und einem unter den Muslimen endete dieser Krieg, der eine gefährliche Form hätte annehmen können. Heute möchte ich auch einen Märtyrer und einige Verstorbene erwähnen, weshalb ich die eigentliche Khutba nur kurz halte. Ich möchte aufgrund auch des Monats Muharrams, welchen wir gerade durchleben, auf Gebete hinweisen. Es ist ein schmerzliches Ereignis, in dem ein Beispiel der Tyrannei und Ungerechtigkeit statuiert wurde. Der Enkel des Heiligen Propheten zusammen und seine Familienanhänger wurden gemartert. Doch es ist ein Kümmernis für die Muslime, dass sie, anstatt daraus eine Lehre zu ziehen, diese Tyrannei noch bis heute durchziehen. Im Muharram vermehrt sich die Feindschaft zwischen den Sunniten und Schiiten und es werden vermehrt Anschläge ausgeübt. Auf beiden Seiten kommen dadurch Menschen ums Leben. Das Streben nach Splitterungen und eigenem Interesse hat in der gesamten muslimischen Welt Unheil ausgelöst. Sondern das gesamte Jahr über wird von Seiten der Gelehrten, diversen Gruppen und Regierungen Unheil und Ungerechtigkeit gegeneinander ausgeübt. Sie hegen keinen Verstand, dass sie daraus etwas lernen sollten und Gottesfurcht entwickeln sollen. Die Mittel, die Allah geschaffen hat, um dieses Unheil zu beenden, möchten diese Menschen nicht akzeptieren. Sie möchten nicht in das Treugelübde des Versen Messias Selassam eintreten. Es ist die einzige Möglichkeit, um die Umma zu vereinen und das Unheil zu beenden. Die Muslime vereinend können etwas verändern. Das ist der einzige Weg. Würden die Muslime dies doch nur verstehen. Ja. Jedenfalls sollten Ahmadis in diesen Tagen besonders darauf achten, Durus Scharif zu rezitieren und für die Einheit der Muslime zu beten. Wir sollten auch besondere Aufmerksamkeit darauf verwenden, unseren Zustand zu verbessern und unsere Beziehung zu Allah stärken. Möge Allah uns allen diese Fähigkeit gewähren. Amen. Wie ich bereits erwähnt habe, werde ich über einige Märtyrer heute berichten. Einer ist ein Märtyrer. Der Märtyrer heißt Herr Bonja Mahmoud Sahib. Der aus der Gemeinde Tamanjaro in Togo stammte. Am 21. Juni drangen Terroristen in sein Haus ein und töteten ihn. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war zu dieser Zeit 64 Jahre alt. Zu den Hinterblieben gehören 2 Ehefrauen und 14 Kinder. Vietnam Sahib Mubalik Silsila schreibt, die Gemeinde Tamanjaro liegt in der Nähe der Hauptstadt der Nordregion von Togo, nahe der Grenze zu Burkina Faso. Herr Bonja Mahmoud Sahib gehörte zu den ersten Mitgliedern dieser Gemeinde. Er verdiente seinen Lebensunterhalt durch Landwirtschaft. In der Regenzeit zog er dort mit seiner Familie in einer provisorischen Unterkunft, während sie in der Trockenzeit in das weit entfernte Dorf zurückkehrten. In der Regenzeit ging er dann wieder dorthin. Zurzeit befand er sich auf seinem Bauernhof, als am Abend des 21. Juni gegen 20 Uhr 4 Terroristen in sein Haus eindrangen. Sie schalteten eine Taschenlampe an. Sein Sohn Umar, der 14 Jahre alt war, sah das Licht. Sein 14-jähriger Sohn, nicht der Name Umar, sondern sein Alter war 14 Jahre alt. Er heißt nicht Umar, sondern sein Umar-Alter war 14 Jahre alt. Er sah das Licht zu Hause und begab sich sofort dorthin und bemerkte, dass die Terroristen seinen Vater umzingelt hatten. Vor Schreck rannte er davon weg. Die Terroristen legten eine Waffe an der Unterseite von Bonja Mahmouds Kinn und schossen, wobei die Kugel durch seine Nase nach außen drang und ihn sofort tötete. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nach dieser Tat verließen die Terroristen den Ort, ohne andere Familienmitglieder Schaden zuzufügen. Es scheint, dass es ihr Ziel gewesen sei, ausschließlich den Verstorbenen zu töten. Als die Nachricht die Militärbehörden erreichte, trafen diese sofort ein. Angesichts der begrenzten Befugnisse der Regierung, die Terroristen haben alle Gebiete besetzt, übernahm das Militär den Leichnam und nahm nach Abschluss ihrer üblichen Verfahren, übergaben sie den Leichnam am nächsten Tag den Angehörigen. Herr Mao Billu Sahib, einer der ersten Missionare, der dort lokaler Missionar ist, berichtet, der Verstorbene gehört zu den ersten Mitgliedern, die das Bett abgelegt hatten. Nach seinem Konvertieren nahm er regelmäßig an Gebeten und Gemeindeaktivitäten teil und begann auch regelmäßig Janda zu zahlen. Der Halka-Missionary, Herr Jodama Tahir Sahib, erzählt, nachdem er 2007 das Bett abgelegt hatte, begann sofort der Monat Ramazan. Es war eine Regenzeit gewesen und die Arbeiten zur Vorbereitung der Feldarbeiten hatten bereits begonnen. Einige Dorfbewohner begannen ihn zu verspotten und fragen, du bist nun ein Muslim, willst du nun fasten oder auf dem Feld arbeiten, da du während dem Fasten nicht hart arbeiten kannst, wobei wir hart arbeiten werden und unsere Erträge werden auch gut ausfallen. Herr Mahmoud antwortet, ich habe den Islam von Herzen angenommen, deshalb werde ich sicherlich fasten. Die Ernte liegt in der Hand Gottes. Ich werde so viel arbeiten, wie ich kann, und was mir bestimmt ist, werde ich erhalten. Gott wird es mir sicherlich gewähren. Gott ließ es so kommen, dass in diesen Tagen es aufhörte zu regnen. Während des gesamten Ramadan regnete es nicht. So konnte Herr Mahmud in Ruhe fasten und erst am zweiten Tag des Eid-Festes begann es wieder zu regnen. So dass alle Bauern, wie in seinem Dorf bzw. Gebiet üblich geackert wird, wieder auf die Felder zurückzukehren konnten. Allah hat auch diejenigen von der Arbeit abgehalten, die sich über ihn lustig gemacht hatten, und seinem Diener die Möglichkeit gegeben, ihn anzubeten. Vier Jahre nach der Gründung der Gemeinde plante die Zentrale den Bau einer Moschee. Die Nicht-Ahmadis im Dorf protestierten heftig dagegen, wozu diese Moschee gebraucht wird, und dass sie in ihrer Moschee beten könnten. Doch Herr Mahmud sagte, wir werden unsere eigene Moschee bauen. Nachdem die Moschee errichtet worden war, betete er regelmäßig das fünfmal tägliche Gebet dort, wann immer er im Dorf war. Sein älterer Bruder Yakub sah er war sehr sanftmütig, er wünschte niemandem etwas Schlechtes. Wenn ein familiäres Problem nicht gelöst werden konnte, konnte man zu ihm und löste dieses mit Leichtigkeit. Möge Allah den Rang des Verstorbenen erhöhen und seinen Kindern und Nachkommenschaft die Kraft gewähren, seine Tugenden fortzuführen. Möge Allah auch in diesen Gebeten dem Terrorismus ein Ende setzen und Frieden und Sicherheit schaffen. Schuld an der gegenwärtigen Lage sind, so wird es zumindest behauptet, die Konflikte, die die Menschen untereinander haben, oder die Unruhen, welche von muslimischen Gruppierungen ausgehen. Aber all dies geschieht durch den Rückhalt der Großmächte, die für ihre eigenen Vorteile den Terrorismus in diesen Gebieten fördern. Und gleichzeitig geben sie sich durch Aussagen, Frieden zu schaffen, als mitfühlend vor. Wenn sie, die Großmächte, ihnen keinen Rückhalt geben würden, könnten diese Organisationen erst gar nicht agieren. Und die Muslime begreifen nicht, was sie selbst machen. Es sind einige muslimische Organisationen und einige Politiker, die sich auch den Terroristen angeschlossen haben. Die nächste Erwähnung ist von Herr Rashid Ahmed Saab, ehemals Morwin Nazir Amurayama. Er war der Sohn von Herrn Nur Hussein Sahib. Er ist vor wenigen Tagen im Alter von 86 Jahren verstorben in der Lahe van der Lahe Rajun. Er ist in Qadian geboren und war ein gebürtiger Ahmadi. Die Ahmadiyyat wurde in seiner Familie durch seinen Vater Nur Hussein Sahib eingeführt, der 1924 zur Zeit des zweiten Kalifen das Bad leistete und in die Jamaat eintrat. Herr Rashid Saab erlangte seine primäre Bildung in Qadian. Nach der Entstehung Pakistans, nach seinem Realabschluss, begann er der Jamaat zu dienen. Im Jahr 1998 wurde er, obwohl er bereits pensioniert war, erneut eingestellt und erhielt die Möglichkeit, bis 2021, solange es seine Gesundheit erlaubte, zu dienen. Die Gemeindedienste verlaufen sich auf 45 Jahren des Verstorbenen. Er besaß sehr viele positive Eigenschaften. War immer engagiert, jede Arbeit am selben Tag zu erledigen. War ein treuer Diener der Jamaat gewesen und hat sehr aufrichtig alle Sachen erledigt. War sehr pünktlich auch immer gewesen in seiner Arbeit. Er war Mitglied des Nizam Wasiyat. Und hat immer regelmäßig seine Chanda bezahlt und war immer besorgt um die Zahlung seiner Chanda-Jat und hat es immer als erstes gezahlt. Er hat an jeder Jamaat-Aktivität teilgenommen, hat eine gute Bindung zu Verwandten und hat immer im Verborgenen den Mitfühlenden geholfen. Er hegte große Liebe zum Khilafat. Vom zweiten Kalifentum bis hin zum fünften Kalifen hat er in jeder Zeit die Ehre gehabt zu dienen. Und dies mit großer Aufrichtigkeit getan. Er war einer, der stets sehr ruhig und gedient hat und ohne etwas zu verlangen gedient hat. 1974 und 84 in den Zeiten der Unruhe hat er auch die Möglichkeit gehabt zu dienen. In den Zeiten von 74, den Unruhenzeiten haben die Polizisten ihn gefangen genommen. Und nach der Gefangennahme war die Polizei mit dem Bus nach Faisalabad unterwegs, bis der Bus angegriffen wurde. Der Bus, in dem er auch mit war. Die Polizei sowie andere Leute rannten von dort weg und ließen ihn dort alleine. Die Randalierer haben ihn gesehen und er hatte Handschellen an. Und damit haben die Randalierer begangen, ihn mit Messern anzugreifen. Er war danach einige Monate im Krankenhaus gewesen und danach wurde er wieder in Gefangenschaft genommen. Er hatte sich auch die Finger dabei geschnitten gehabt. Er hatte Wunden am Gesicht und war sehr lange im Krankenhaus gewesen und konnte eine lange Zeit auch deshalb nicht ganz sprechen. Doch Allah hat ihm das Leben gerettet. September 1989, als er gegen den dritten Kalifen Rahimullah und weiteren Amtsinhabern Vorwürfe gehegt wurden und Anzeigen erstellt wurden und Gerichtsverhandlungen liefen, darin war auch der Name von Rashid Ahmed Saab enthalten. Eine lange Zeit wurde dieses Gerichtsverfahren gezogen. Mit ihm waren auch drei weitere Gemeindemitglieder. Und noch später wurde wieder Gerichtsverfahren gegen ihn eingelegt, 1999, und er musste einige Jahre lang diesen Gerichtsverfahren hinterherbleiben. Seine Tochter erzählt, dass er stets das fünfmalige Gebet verrichtete, auf das Hakukulibat achtete und immer den Schmerz der anderen mitfühlte. Es ist sehr oft so gewesen, dass er auch immer bereit war, sein eigenes Recht aufzugeben, nur damit jemand anderes wohlfühlend ist. Seine Tochter sagt auch, nach dem Tod meiner Mutter hatte ich mich entschlossen, zu ihm zu gehen. Mit meinen Kindern kam ich zu ihm. Als ich kam, sagte er zu mir, wenn du bei mir wohnen möchtest, dann erkläre deinen Kindern, dass sie alle die Pflichtgebete verrichten müssen, an allen Jamati-Veranstaltungen teilnehmen müssen, nach dem Abend nicht das Haus verlassen dürfen und alle Amtsinhaber der Jamaat zu respektieren haben. Er sagte, diese Erziehung hatte großen Nutzen für mich. Möge Allah dem Verstorbenen gnädig sein, seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern und Nachfahren die Möglichkeit geben, diese guten Taten weiter zu vollbringen. Die nächste Erwähnung ist Fayyad Chaudhry Mutiur Rahman Saab, Naib Nazir Muriyama. Er ist vor wenigen Tagen im Alter von 89 Jahren verstorben in der Leiwan-e-Radio. Er war gebürtiger Ahmadi gewesen. Durch seinen Vater setzte sich die Ahmadiyyat in seine Familie ein, der im Februar 1916 das Bett ablegte an der Hand. Nach der Gründung von Pakistan hat sein Vater Chaudhry Ali Akbar Saab als Naib Nazir Talim gedient. Chaudhry Mutiur Rahman Saab hat seine anfängliche Bildung in Qadian erlangt. Nach der Gründung Pakistans hat er seine Bildung vollendet. Nach seinem Retirement hat er sich auch der Jamaat für Dienste vorgestellt und hat Naib Nazir Muriyama über 25 Jahre lang gedient. Er war ein sehr ruhiger Mensch, der immer gehorsam war. Chaudhry Mutiur Rahman Saab besaß sehr viele gute Eigenschaften. In seinem jungen Alter hatte er schon die Möglichkeit gehabt, im Wesirat beizutreten und hatte stets eine gute Ordnung über seine Wesirat-Zahlungen. Er verrichtete regelmäßig die fünfmaligen Gebete, zahlte stets das Jamaat-e-Chanda immer zu erster Zeit, hegte auch großes Wissen und Durst nach Wissen zu streben. Er war mit jedem sehr freundlich und hatte einen guten Umgang. Wenn mit irgendeinem Arbeiter auch etwas war, was dazu führte, dass man untereinander etwas erzürnt war, dann hat er sich immer als allererstes entschuldigt. Er hatte stets versucht, jede Arbeit des Büros als so schnell wie möglich zu beenden. Und bis zum Ende hegte er diese Eigenschaften weiter voran. Er hatte niemals die Arbeit seines Offices stehen lassen oder verschoben. Er hat immer dazu angewiesen, dem Khalifen der Zeit zu folgen, dem Jamaat, den Nizam, und sich unterzuordnen. Er hat eine Tochter, auch ihren Kindern hat er das gelehrt. dass die Segnungen nur darin liegen, dem Khilafat gegenüber gehorsam zu sein. Vor wenigen Jahren ist auch seine Ehefrau verstorben. Er hat nur eine einzige Tochter. Auch ihr Ehemann ist verstorben. Diese ganzen Trauern hat sie mit großer Geduld auch auf sich genommen. Möge Allah dem Verstorbenen gnädig sein, seine Ränge erhöhen. Er war der Onkel des Sabiq Sadr Ansarullah UK auch gewesen, der Verstorbene. Die nächste Erwähnung ist von Mansur Begum Saiba, die Ehefrau des verstorbenen Mansur Begum Saiba aus Sargodha. Sie ist vor wenigen Tagen verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Von Chaudhry Ghulam Ahmed Sahib, dem Gefährten, war sie die Enkelin gewesen. Durch ihren Onkel Ghulam Ahmed Alvi Sahib und ihrem zweiten Onkel Atal Alvi Sahib gelangte die Jamaat in ihre Familie. Die beiden Busurgan haben eine Gebetsdebatte, eine Debatte mit verfolgten Wundern Ahmadis. Der zweite hat danach 3 Jahre lang recherchiert und 1935 das Bett abgelegt. Ihr Ehemann, Mahmud Ahmad Bhatti Sahib, ist auch verstorben. Und der Sohn Tahir Mahmud Bhatti hatten die Möglichkeit gehabt, auf dem Wege Allahs auch in Gefangenschaft zu sein. Der Bruder der Verstorbenen, Sayyid Ahmad Alvi Sahib, ist 1991 in Sindh aufgrund seines Ahmadi-Seins gemartert worden. Die Verstorbene war Musa gewesen, der lässt 3 Söhne, 3 Töchter. Ein Sohn ist Amir Mahmud Bhatti Sahib. Er ist Waqf-e Zindagi und dient als Murabbi, Principal Jamia, Ahmadiyya und Naib Amir der Jamaat Tansania. Er hat aufgrund seiner Arbeit im Tätigkeitsbereich konnte er nicht am Janaza seiner Mutter teilnehmen. Sie war frühere Sadr Lajna gewesen, Qayyum Saiba von District Chak. Sie erzählt, 15 Jahre lang hat sie als Sadr Lajna gedient. Hatte ich als Sadr Lajna gedient und in dieser Zeit habe ich gesehen, wie viele besondere Eigenschaften sie innehatte. Sie hat stets das Gebet verrichtet, immer gefastet. Solange die Frauen in die Moschee kommen konnten, ist sie sehr regelmäßig zum Jumma-Gebet gekommen und saß immer in der ersten Reihe. Nun gibt es Restriktionen, weshalb Frauen nicht in die Moschee für das Jumma-Gebet kommen können, auch nicht zum Eid-Gebet. Sie sitzen zu Hause und hoffen darauf, dass sich die Situation verbessert und sie wieder in die Moscheen gehen können. Beten sie auch dafür, dass Allah gnädig gegenüber den Menschen in Pakistan ist. Sie waren jedem Ijlas anwesend. Im Ramadan hat sie regelmäßig mit den Frauen in der Moschee das Dravi-Gebet verrichtet. Sie hat sich selbst und auch den Kindern und den Kindern der Kinder mit der Moschee verbunden, hat die Kinder sehr gut erzogen, hat ihn immer dazu animiert, der Jamaat zu dienen. Gestern Mahmud Bhatti Sahib, ihr Sohn, schreibt, bezüglich der Chandajat hat sie das immer mit ihrem eigenen Taschengeld gegeben. Auch die Summe für das Wasiat hat sie selbst immer gezahlt. Wir haben ihr gesagt, dass wir bereit sind, ihr Jadat zu zahlen, aber sie sagte, nein, ich habe für meinen Gott das passiert gemacht und es ist meine Pflicht, das zu tun. Sie hatte großes Verlangen auch nach dem Glauben gehabt. 1989, als sich die Situation in ihrem Dorf verschlechterte für die Jamaat und auch einige Ahmadi-Häuser verbrannt wurden, angezündet wurden, sagte sie zu ihrem Ehemann und ihren Söhnen, ihr solltet, geht zur Moschee, ich werde alleine unser Haus beschützen. In diesen Tagen ist ihr Vater und auch ihre Söhne und ihr Ehemann gefangen genommen worden. Sie war nicht besorgt gewesen, sondern ihre Söhne erzählen, sie hat die ganze Nacht weinend gebetet, O Allah, gewähre meinem Ehemann und meinen Söhnen die Möglichkeit, immer standhaft mit der Jamaat verbunden zu bleiben. Möge Allah sie segnen. und auch ihren Kindern die Möglichkeit geben, diese guten Taten fortzuführen. Die nächste Erwähnung ist von Master Sadat Ashraf Sahib. Er war der Sohn von Herrn Master Sadat Ashraf, dem Sohn von Khushi Mahmud Sahib, der ein Leibwächter des zweiten Kalifen war. Er ist vor wenigen Tagen im Alter von 83 Jahren verstorben. Zu den Hinterbliebenen gehören neben seiner Ehefrau 3 Söhne und 3 Töchter. Einer seiner Söhne ist Usman Ahmed Dalisab, der als Murabbi Silsila in Sierra Leone tätig ist und aufgrund der dienstlichen Pflicht an seinem Einsatzort nicht an der Beerdigung seines Vaters teilnehmen konnte. Usman Sahib Murabbi Silsila schreibt: Mein Vater war vom Beruf Lehrer. 1963 hat er dem von der Muslimmord ausgerufenen Initiative folgend, wanderte er nach Bashirabad im Staat Sindh aus und unterrichtete an der Talimul Islam High School Arabisch. Vor der Auswanderung nach Bashirabad in Sindh war er in Darul Ahmed Rabi lebhaft. Er pflegte stets eine sehr liebevolle Beziehung zum Mulana Rulam Rasura Jeki Sabdesatalanho. Weiterhin berichtet er, Mulana Rulam Rasura Jeki Sab nannte meinen Vater seinen Adoptivsohn. Und wegen seines frommen Gemüts liebte er ihn auch besonders. Auch in privaten Angelegenheiten ließ Maulvi Sahib manchmal von ihm erledigen. Wenn immer jemand Maulana Rajiki Sahib eine Summe als Dankesgabe zwecks Bittgebets hinterließ, beauftragte er meinen Vater, dass er diese Summe in Darul Zerfat einzahlen soll und die Quittung mitbringen soll. Also er spendete es immer, die Summe. Weiterhin berichtete er, an einem heißen Tag kam Maulana Rajiki Sahib zu uns nach Hause und klopfte an der Tür. Mein Vater ging nach draußen und sagte zu ihm, warum sind die in dieser Hitze gekommen? Hätten sie doch mich gerufen? Ich wäre selbst erschienen. Darauf erwiderte Maulvi Sahib meinem Vater, wenn du Geld gebraucht hattest, hättest du es mir sagen können. Maulana Rajiki Sahib fügte hinzu, Allah hat mich mit dem Befehl angesprochen, Sadat braucht Geld, geh und gib ihm Geld. Daraufhin holte Maulana Jiki Sahib das Geld aus seiner Tasche, übergab es ihm und ging wieder. Diese Verbindung hatte er also mit Allah Ta'ala. Dass Gott selbst im Herzen eines anderen seiner frommen Diener eingab, geh und hilf ihm. Sein Gehorsam gegenüber Khilafat war immer beneidenswert. Darüber sagt Maulana Jiki Sahib, ich hatte mir einmal für ein paar Tage freigenommen und reiste nach Pakistan, um ihn zu besuchen. Als ich seinen gesundheitlichen Zustand sah, schlug ich vor, mir weitere Tage freizunehmen. Daraufhin sagte er sehr streng, denk nie wieder mehr so, noch sag es jemals. Der Khalif der Zeit hat dir einen Posten zugewiesen, bleib dort und diene der Jamaat und schütze sie bis zu deinem letzten Atemzug. Er wies uns Geschwistern immer an, wann auch immer wir auf Reisen sind, das Durud zu rezitieren und La Hawla wa la Quwwata zu wiederholen. Über eine Begebenheit von ihm heißt es, von Mubashir Gondel Sahib aus, als er seine Biet-Prüfung ablegte, war die Arabischprüfung besonders schwer, die auch einige Themen beinhaltete, die nicht Teil des Lehrplans waren. Mein Vater nahm während der Prüfung nach einiger Zeit ein zusätzliches Blatt und dann immer mehr. Seine Freunde fragten ihn, wir haben nicht mal die Blätter füllen können, die wir zum Ausfüllen der Prüfung bekamen. Was hast du denn so ermäßig geschrieben? Er antwortete, so viel wie ich konnte, hatte ich bereits hingeschrieben. Danach habe ich die ganzen 70 Strophen des Qasida des Versen Messias, Ya Aina Faisalai Wal Irfani, aufgeschrieben. Alle 70 Versen, damit, wer auch immer sie später bei der Korrektur der Prüfung liest, zumindest im Tabligh gemacht wird. Keine Ahnung, ob ich die Prüfung überhaupt bestehe oder nicht. Ich weiß nicht, ob der Prüfer mich durchlässt, aber zumindest wird beim Lesen dieser Strophen angeregt sein, sich zu fragen, von wem diese Strophen abstammen, ob es ein Ahmadi war. Anschließend wird das recherchieren und auf diese Weise ebnen sich neue Wege des Tabligh. Wie dem auch sei, auch Allah gewährte ihm seine Huld und nur 3 haben diese Prüfung bestanden und mein Vater war einer von ihnen. Sagte, dass dies nur an Allahs Segnungen und den Segnungen des Qasidas lag. Er pflegte seine freiwilligen Gebete und Gottesdienste im Fasten regelmäßig durchzuführen, hegte große Liebe zur Rezitation des Koran und interessierte sich sehr für ihn. Des Öfteren hörten wir ihn verschiedene Suren des Heiligen Korans summen, sowie auch das Qasida des Versen Messias. Oftmals flossen ihm Tränen während der Rezitation des Qasida. Er studierte die Bücher des Versen Messias und erzählte verschiedene Ereignisse der Gefährten des Versen Messias. Insbesondere Ereignisse aus dem Leben von Maulana Ghulam Rasoola Jeki Sahib Rezi Ta'ala Anhu erzählte er seinen Schülern. Er war ein ambitionierter Dai Lalla und besaß eine von Bereitschaft geprägte Persönlichkeit. An Jamaati-Veranstaltungen nahm er immer teil. Möge Allah vergebend barmherzig mit ihm sein, seine Ränge erhöhen und seinen Kindern ermöglichen, seine guten Taten fortzuführen.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر